Auch hier muss man aufpassen. Unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Geräte messen unterschiedliche Dinge. Diese, immer wird alles schön englisch abgekürzt, GCC, da wird die retinale Nervenfaserschicht dicke innen mit der Ganglienzellschicht mit der inneren Plexiformenschicht zusammen vermessen. Und andere Firmen, wie Zeiss zum Beispiel, misst nur dieses GCIPL, wo die Nervenfaserschicht nicht mitgemessen wird. Und als Merkregel kann man sich dieses schwarze Band her anschauen. Das sind die inneren Körnerschichten der Netzhaut. Hier, das entspricht den Bipolarzellen, den Zellkernen der Bipolarzellen. Und alles, was drüber ist, diese Schichten interessieren uns fürs Glaukom und dort treten Veränderungen auf und dort wird die Sache dünner. Wir haben noch nichts über Bruch-Membran-Opening gesagt. Wir haben noch nichts über minimale Randsamweite gesagt. Man hat nachgewiesen, dass diese beiden Dinge eine signifikant bessere Unterscheidung zwischen Glaukom und Gesunden gezeigt haben. Wir haben noch nichts gesagt über Whitefield-Scanning mit der Swept-Source-OCT-Geschichte, was eine neue Sache ist, wo 12x9mm gemessen werden statt 6x8, wo sowohl peripapillär als auch makulär auf einem Bild dargestellt werden. Wir haben noch nichts diskutiert über OCT-Angiografie beim Glaukom, wo man wahrscheinlich Hinweise hat oder schon Hinweise hat, dass ein reduzierter Flow vor den strukturellen und vor den funktionellen Schäden auftreten.
Was aber eine Tatsache ist, dass manche auf die einen besser ansprechen als auf die anderen, weil es unterschiedliche Rezeptoren sind. Aber die haben natürlich spannende Nebenwirkungen und das ist jetzt was Allgemeines über die Rötung eines Auges und mit dem sind Sie vielleicht auch mal konfrontiert, wenn ein Patient Augentropfen nimmt und der kriegt dann eine Hyperämie und das ist nicht immer gleich eine Allergie. Die meisten Tropfen sind nämlich nicht die Rötung auf eine Allergie zurückzuführen. Wenn Sie einen Allergietest machen, kommt fast nie was raus, sondern das ist eine reaktive Hyperämie oder es kann natürlich auch ein toxisches Geschehen sein. Das ist wieder was anderes. Und die Prostaglandine reagieren unterschiedlich mit der Hyperämie-Rate. Das ist ein Fehler, das Tafloprost gehört hinauf. Also am häufigsten haben Sie eine Hyperämie mit dem Pimatoprost und dem Travoprost. Mit dem Latanoprost haben Sie weniger Hyperämie und mit dem Tafloprost auch nicht. Jetzt habe ich einmal die Tropfen abgehakt, jetzt möchte ich noch ganz kurz über andere Möglichkeiten sagen. Das eine ist, dass man versucht, so Medikamente auf den Markt zu bringen, die eine langsame, kontinuierliche Abgabe haben. Da gibt es die Möglichkeit, dass man entweder was spritzt unter die Bindehaut zum Beispiel oder etwas in den Glaskörper spritzt oder in die Vorderkammer spritzt. Das kann das reine Medikament sein oder es kann so ein Träger sein, der den Wirkstoff drinnen hat. Und dann gibt es auch noch so externe Applikationen, in Form von Kontaktlinsen zum Beispiel, oder dass Sie was in den Tränenkanal hineinstopfen, ja, oder so einen Ring, den ich Ihnen kurz zeigen möchte, der vermutlich, meiner Meinung nach, wahrscheinlich das momentan am meisten Versprechende ist. Alle diese Sachen sind momentan nicht zugelassen.
So, ich werde jetzt nur ganz kurz anschneiden, die Indikationen zur Glaukomoperation. Das sind die Guidelines von der EGS, also von der Europäischen Glaukomgesellschaft, die wir vorher schon erwähnt haben. Und das ist ja ziemlich grob definiert, zu welchen Patienten eine Operation einen Vorteil bringen sollte. Ich gehe da das erste ein. Das erste ist, wenn die anderen Therapieformen nicht erfolgreich waren. In dem Fall sind das entweder der Laser, der vorher erwähnt wurde, oder die Tropfen. Das heißt, wenn Sie dieses metabolische Syndrom haben, wie arterielle Hypertonie, Diabetes oder Insulinresistenz und Dyslipidämie, dann sind diese Patienten auch häufig mit einem erhöhten Augendruck konfrontiert. Da gibt es die Theorien dazu, also genau wissen wir das nicht, aber man geht davon aus, dass das periokuläre Fettgewebe um das Auge herum auch exzessiver ist, also Fett draußen ist auch Fett drinnen. Meistens, dass das erhöhte Blutdruck und Blutviskosität aufgrund des Blutvolumens auch ein Grund dafür ist, dass das venöse Abflusskanal auch verhindert ist und dass die Veränderungen in dem Kammerwasserabfluss, in dem Trabekelmaschwerk auch durch das Insulin und erhöhten Blutwert, arterielle Hypertonie ebenfalls nicht mehr gut funktioniert. Die vaskuläre Theorie ist, dass es auf der Ebene der Mikrozirkulation auch zu großen Veränderungen kommt, die wir schon bei den Diabetikern sowieso kennen.